I'm Anna Bowden, co-director.
I'm Ryan Fleck.
Yes, Uwe Boyle.
Hello, this is Guillermo del Toro.
I'm Joe Russo.
And I'm Anthony Russo. We're the directors.
Hi, this is Peter Himes.
Hi, I'm Joss Whedon. I wrote and directed this mess.
This is Richard Fleischer. I'm the director of this film.
This is the Captain Marvel director's commentary.
And yet another incredibly dense and disturbing audio commentary.
Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast mit Janina und André.
Hallo.
Hallo zusammen da draußen an den Empfangsgeräten, an den Transistorradios und an den Röhrenempfängern.
Ja, ja.
Mit welchen Geräten auch immer.
So alt ist der Film von heute gar nicht.
Stimmt. Aber manchmal wirkt er vielleicht doch mittlerweile so, finde ich. Das liegt aber auch vielleicht daran, dass der Film immerhin im Jahr 1959 spielt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal wieder an, damit dass wir kurz die Handlungen erklären. Ich würde das mal zusammenfassen, worum es in dem Film geht, für die, die den Film nicht kennen oder vielleicht einfach für die er schon zu lange her ist, damit man sich erstmal wieder ein bisschen ins Gedächtnis rufen kann. Also, wie gesagt, der Film spielt im Jahr 1959. Vian,
möchtest du den Titel noch nennen?
Das ist eine sehr gute Idee, habe ich es nicht gesagt. Okay, also es geht um den Film Chocolat. Das konnte man natürlich schon in der Ankündigung im Namen der Episode lesen, aber es macht natürlich total Sinn, den Namen nochmal zu erwähnen. Also es geht um den Film Chocolat. Der Film spielt im Jahr 1959. Vian, gespielt von Juliette Binoche, und ihre Tochter Anouk kommen in das kleine französische Städtchen Lons-Quenay-Soutane. Ich weiß nicht, Anina, ob das richtig ist. Ich kann ja kein Französisch, aber so ähnlich.
Da ich es ihn gerade nicht sehe, kann ich es dir nicht näher sagen.
Genau, es wird im Film auch nicht erwähnt, wie ihr Name, wie das Städtchen heißt, im Buch. Es gibt eine Buchvorlage, im Buch aber schon. Und in dem Buch heißt dieses Städtchen wohl so. Und die beiden ziehen dort also hin und wollen in diesem Örtchen, ich finde ja eigentlich, dass es nicht mehr eine Stadt ist, sondern eher ein Dorf, eine Schokolaterie eröffnen. 1959 ist nicht allzu lange nach dem Zweiten Weltkrieg und ich glaube, die Spuren sind in den Köpfen der Menschen da sicherlich noch vorhanden und das merkt man dem Film an oder der Geschichte an, denn die beiden kommen dort in dieses Städtchen mit leuchtend roten Mänteln und dieser ganze Ort ist aber ganz grau.
Grau. Grau ist vorherrschend.
Ja, sehr, sehr wenig Farbe, alles sehr entsättigt. Und also es wirkt recht, auch schon auf den ersten Blick, schon recht trostlos. Dort gibt es einen Comte, einen Grafen, der im Prinzip über diesen Ort regiert und zum Beispiel sogar die Predigten für den Pastor in der Kirche vorgibt, im Prinzip vorschreibt. Dieser Mann ist ein moralisch sehr anspruchsvoller Mensch, zumindest was diese Zeit von 1959 angeht und seine moralischen Maßstäbe eigentlich an den gesamten Ort anlegt. Und daher stößt dann auch die Schokolaterie auf ziemlich viel Ablehnung bei vielen.
Man sollte noch erwähnen, dass das sehr katholisch geprägt ist und das gerade in der Fastenzeit ist und das ein Punkt ist, der vielen und vor allem diesem Grafen bitter aufstößt.
Genau, das ist, und damit etabliert sich eigentlich auch schon der Hauptkonflikt des Films, nämlich dass der Graf zum großen Gegenspieler dieser Schokolaterie wird. Und da der Graf eben einen großen Einfluss hat in dem Ort, döst dann die Schokolaterie auch relativ schnell auf viel Ablehnung. Also im Prinzip, ich glaube, wenn man einen Film jetzt drehen würde, dann wäre das vielleicht ein Bordell, das irgendwo aufmacht, dass man irgendwie ähnlich mit ähnlich heruntergezogenen Mundwinkeln irgendwie betrachten
würde. Ich glaube, das wäre schon ein arg krasser Vergleich, weil während der Nicht-Fastenzeit darf man da ja einkaufen sozusagen. Also das ist schon nochmal eine andere Liga, aber sie ist auch nicht verheiratet und oder sie war auch nicht verheiratet und hat eine Tochter und das ist natürlich auch ein Punkt, der dann durch die Klatsch-Geschichten wandert.
Also das heißt, sie ist da wirklich, also die die Stimmung da im Ort ist wirklich ziemlich trübe und viele wenden sich wirklich auch gegen sie, beziehungsweise versuchen sie zu ignorieren. Und es ist, diese Schokolaterie wird eben so als Verführung, als Verführerort, verführerischer Ort angesehen, den die Leute meiden sollten, zumindest in der Fastenzeit. Sie versucht eben trotzdem, die Leute zu überzeugen, in ihren Laden zu kommen und ja, versucht das mit verschiedenen Mitteln, hat sich dann auch eine Idee überlegt, weil natürlich dann noch weniger Menschen auch überhaupt Geld ausgeben wollen, dass sie versucht, den Leuten zu erraten, welche Art von Schokolade sie denn mögen und deshalb dort ja, die Leute reinlocken möchte. Und das gelingt ihr dann auch bei manchen Menschen. Die kann sie dazu bringen, dort Schokolade zu probieren. Und das ist in diesem Film etwas, naja, also nicht nur ein bisschen, sondern schon stark überzeichnet, aber das gehört eben auch zu der Geschichte dazu, dass diese Schokolade, die sie dort anbietet, schon fast magische Kräfte hat, die dazu führen, dass ein Mann eines alten Ehepaars wieder ganz verrückt ist darauf, mit seiner Frau Sex zu haben und dass eine alte Frau wieder ein bisschen auftaut, ein bisschen wieder anfängt zu leben und zu reden und zu, ja, also es führt eben zu kleinen Effekten bei manchen Menschen in diesem Ort.
Wobei das natürlich nicht nur an der Schokolade liegt, sondern die Vianne ist halt auch eine sehr lebenslustige und sehr positive und fröhliche Frau, die halt dann nicht in die Kirche geht, aber sonst eigentlich sehr netten Eindruck macht. Und ich glaube, damit überzeugt sie auch viele, nicht nur wegen ihrer Schokolade. Also es ist jetzt nicht nur, dass sie jetzt irgendwie das Verkaufen im Sinn hat, sondern sie macht da schon einen sehr netten und offenen Eindruck, finde ich zumindest.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, sie ist ja auch, sie kommt neu in den Ort, sie will ja natürlich nicht nur Schokolade verkaufen, sondern auch natürlich Anschluss finden und Freundschaften vielleicht schließen. Und das gehört sicherlich da auch mit rein, auf jeden Fall. Ihre Vermieterin ist eine von diesen Figuren, die sich dann in den Laden trauen. Das ist die Armand, gespielt von Judi Dench, die tatsächlich sich dann mit der Vianne anfreundet. Sie reden viel über die Enkelin und über die Tochter von Armand. Und letztlich führt das zu einem der großen Höhepunkte im Film, nämlich dass die Armand Vianne beauftragt, ein Essen zu kreieren, das zu ihrem Geburtstag dann gegessen werden soll. Und es trifft sich dann eben so der Freundeskreis von dieser Armand zum Essen und alle schwelgen in diesem Genuss, in diesem Essen, in diesen Schokoladen und genießen dieses Essen. Und ich, also als Zuschauer, habe ich so das Gefühl, also dass das was wirklich was ganz, das ist so wie so eine, für mich ist das wie so eine Blume, die da so aufgeht, die so aufblüht und auch in den Gesichtern der Leute, die dort dann auf einmal so ein ganz neue Eindrücke gewinnen und also wirklich so wie eine neue Welt für sich erleben. Ich fand das also ganz gut gemacht, wie sie dort essen und es wirklich so ein...
Genießen so, ist auch, ne?
Absolut, oh, ja. Ja, genau. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur das Bewusstsein über den Hintergrund ist, über den Kormt zum Beispiel, der da ja eigentlich dann so, den man befürchtet. Aber es wirkt irgendwie so, als würden alle das doch auch trotzdem ein bisschen ängstlich und ein bisschen vorsichtig machen und mit einem schlechten Gewissen dort sitzen und dieses Essen genießen. Letztlich führt das dann dazu, dass der Nachtisch dann dort nicht mehr gegessen wird, sondern auf dem Schiff von Roux, ein Anführer von Bootsfahrern, der sich mit Vianne angefreundet hat, dieses Boot mit dem Roux, der gespielt wird von Johnny Depp, ist eines Tages an diesem Ort angekommen und haben am Schiffsanleger angelegt und so, man könnte es vielleicht irisches fahrendes Volk nennen und diesen Ort so ein bisschen aufmischen mit ihrer ganz anderen Lebensweise. Natürlich da ein totaler Kontrast sind zu diesem Ort, zu dieser Stadtbevölkerung. Also die Vianne freundet sich natürlich, muss man fast schon sagen, dann auch mit dem Roux an, weil er auch so ein besonderer Mensch ist. Deshalb kommt es eben dann dazu, dass der Nachtisch dann auf dem Boot von dem Roux zu sich genommen werden soll. so ist es dann eben auch. Die Gesellschaft geht dann also zum Boot, isst dort weiter den Nachtisch und dann wird dort auch gefeiert. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass alle wirklich mal komplett aus sich herausgehen können und tanzen und einfach das Leben mal genießen, so wie es dort eben zu dieser Zeit möglich ist. Das tatsächlich ganz wunderbar eigentlich auch gezeigt wird in dem Film. Und dann gibt es da einen sehr eifersüchtigen Ehemann, der dieses Treiben auch beobachtet, weil seine Frau, die ihn verlassen hat, auf dem Schiff auch mitfeiert, wird sehr wütend und hatte vorher schon ein Gespräch mit dem Pastor und dem Grafen. Er fühlt sich jetzt im Prinzip dort an der Stelle motiviert, gegen diesen, also ich würde mal das sagen, gegen dieses unmoralische Treiben aus seiner Sicht vorzugehen. In der Zeit ist es so, dass Armand nach Hause gebracht wird, weil es ihr nicht gut geht. Die Frau ist ja auch nicht mehr ganz so jung und wird dann eben nach Hause gebracht. Gleichzeitig beginnt tatsächlich jetzt ein kleines, also man merkt, wie sich Roux und Vianne näher kommen und offensichtlich sich dann zurückziehen in ein kleines Boot, in ein kleines Extrabeiboot. Und was dann später passiert ist, dass auf einmal das große Boot, auf dem die Feier stattgefunden hat, in Flammen steht. Das alles, kann man sagen, ist dann so der Höhepunkt des Films, denn nun stellt sich, nun läuft der Brand, also der Zündler, der ehemalige Mann der Freundin, die dort mitgefeiert hat, der geht zum Grafen und sagt, ich habe es getan. Und kommt ihm heraus, dass er derjenige war, der das Boot angezündet hat, weil er eben dachte, aus moralischen Gründen müsste man das jetzt tun. Und der Graf fängt dann auch an, einige Dinge in Frage zu stellen. Seine Frau hat ihn offensichtlich verlassen, ist schon seit langer Zeit in Italien und er hat sich auch während der Fastenzeit sehr zurückgehalten mit dem Essen und dem Trinken. Und diese Verzichtsversuche bringen ihn dann auch dazu, so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er dreht so ein bisschen durch, schnappt sich im Brieföffner oder einen Dolch, bin mir nicht so ganz sicher, und geht zur Schokolaterie des Nachts, steigt dort durch das Fenster ein und dann denkt, oje, was hat er jetzt vor? Geht dann von innen zum Schaufenster dieser Schokolaterie. In dem Schaufenster sind tolle Schokoladenskulpturen aufgebaut, eine nackte Frau, eine Pyramide, Gebäude und Figuren eben aus Schokolade. Und er hat offensichtlich den Drang, diese verführerischen Objekte dort zu zerstören. Hackt dort eigentlich drauf los und wie es kommt natürlich, wie es kommen muss. Ein Stück der Schokolade fällt auf seine Lippen und er fängt sie an, probiert sie versehentlich vielleicht sogar schon. Dann fallen quasi alle Hemmungen und er fängt an, die Schokolade in sich hineinzustopfen. Liegt dann, also wacht dann des Morgens dann irgendwann quasi in so einem Schokoladenscherbenmeer in diesem Schaufenster auf. Jan unterdessen hat halt das Gefühl, okay, der ganze Ort, der mag sie nicht und sie möchte den Ort verlassen und packt die Sachen, weckt dann des Morgens ihre Tochter, damit sie eben wieder weiterziehen und ihre Tochter möchte das nicht. Sie möchte endlich mal länger an einem Ort bleiben, ist frustriert davon, immer wieder an neue Orte ziehen zu müssen und mag das einfach nicht, möchte sich wehren. Aber Jan setzt sich natürlich gegen ihre junge kleine Tochter durch und zerrt sie mit nach unten. Auf dem Weg die Treppen hinunter gibt es dann auch eine Rangelei, der Koffer fällt runter, eine Urne ihrer Mutter fällt heraus und die Asche verstreut sich auf der Treppe. Das sind dann alles so Dinge, die dann da so ein bisschen zusammenkommen. Und dann kommen beide in den Arbeitsraum der Schokolaterie und dort stehen auf einmal alle ihre Freunde und machen Schokolade. Das ist natürlich dann ein Punkt, wo sie denkt, oh, ach, ich bin doch nicht ganz alleine. Vielleicht, also so denke ich, ist das gemeint, vielleicht lohnt es sich doch, hier zu bleiben. Sie sieht mit viel Freude diese Freunde dort die Schokolade herstellen und hat das erste Mal, glaube ich, das Gefühl, dass sie es vielleicht doch schaffen könnte. Naja, und das zusammengenommen und dann, achso genau, dann findet sie den Comte in dem Schaufenster, holt ihn dort raus, gibt ihm ein Alka-Seltzer, ich weiß nicht genau, irgendwas, weiß nicht, ob das irgendwas Verdauungstechnisches ist oder gegen Kopfschmerzen oder worauf, wogegen auch immer es helfen soll. Ein sprudelndes Getränk jedenfalls, damit er sich wieder ein bisschen erholen kann. Und der ganze Film endet dann in einem großen Stadtfest mit Schokolade und Artisten und Ständen. Und es wird alles doch deutlich heller und lustiger und endet natürlich in einem tollen Happy End.
Naja, und das ist Ostersonntag und da ist die Fastenzeit vorbei. Und dann dürfen auch alle wieder was essen und trinken, was sie wollen. Und letztendlich kommt danach noch so eine Abspannszene, wo sie die Asche ihrer Mutter in den Nordwind streut, der sie sonst immer durch die Gegend treibt, sozusagen. Da gibt es noch so eine Hintergrundgeschichte von ihrer Mutter. Und ganz am Schluss kommt Ru noch zurück. Oder besucht sie oder kommt zu ihr, das weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall gibt es da auch ein kleines Happy End, weil sie dann endlich erraten hat, welche Schokolade er am liebsten mag. Das hat er nämlich immer gesagt, nein, lecker, aber nicht meine Lieblingssorte. Und das hat sie so ein bisschen getriezt die ganze Zeit. Das ist ja das eigentliche Happy End, sie weiß endlich, welche Schokolade er am liebsten hat.
Genau, eigentlich müssten wir jetzt auch zum Anlass des Films einen französischen Wein trinken, aber wir haben jetzt hier einen sizilianischen Rotwein. Wo wir gerade nebenbei den einen oder anderen Schluck trinken.
Passt bestimmt auch gut zu Schokolade.
Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich noch ein paar Sachen dazu erzählen. Oder Janina oder du kannst auch, ich weiß nicht, soll ich anfangen?
Fang erstmal an.
Der Film ist also hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, nach einem Roman von Joan Harris von 1999 gedreht worden. Und zwar im Jahr 2000, das heißt also wirklich kurz nach Erscheinen des Buches. Ist dann auch dieser Film gemacht worden. Er spielt ja in diesem französischen Städtchen und tatsächlich ist er auch in Frankreich gedreht worden. Ist aber ein amerikanischer Film von Miramax. Miramax ist eine Filmfirma, die in den 80er Jahren gegründet wurde von den Weinstein, glaube ich heißen sie, Brüdern. Eigentlich so als Verleih für so Independent-Filme und ausländische Filme. Und die haben aber relativ schnell angefangen, dann selbst Filme zu produzieren, die so ein bisschen da reinpassen in dieses Schema. Und so wirkt der Film eben auch. Er wirkt eigentlich wie ein französischer Film. Also ich habe tatsächlich, bevor ich mich damit mal auseinandergesetzt habe, immer gedacht, das wäre ein französischer Film. Aber ist er eben nicht. Er ist tatsächlich der Film eines amerikanischen Unternehmens. Aber trotzdem ist also Miramax jetzt gehört nicht zu den großen amerikanischen Produktionsfirmen, sondern ist trotzdem, und die haben schon ein paar Milliarden dann umgesetzt zu ihrer Hochzeit, aber gehörten trotzdem nicht zu diesen ganz großen Playern im amerikanischen Business. Wurde übrigens irgendwann, wie so gefühlt fast alles, irgendwann von Disney aufgekauft.
Okay. Ja. Schade, aber gut.
Genau. Und dann zerstritt man sich aber, also die Weinstein-Brüder, die sind dann da quasi noch Geschäftsführer geblieben. Dann zerstritt man sich aber, weil man unterschiedlicher Meinung war, wie es weitergehen soll. Und die Brüder sind dann raus und haben dann die Weinstein Company gegründet, die dann auch für viele Independent-Filme verantwortlich war. Vor allem dann in den, ich glaube, das war dann in den, was noch in den späten 90ern oder 2000er Jahren, ging das dann mit der Firma vor allem los. Und das ist echt, also Miramax ist schon wirklich wahnsinnig erfolgreich gewesen. Zum Beispiel kommt ein Großteil der Tarantino-Filme von dort, auch einige Filme, also Tarantino-Filme, aber auch viele andere, die man so immer so ein bisschen wahrgenommen hat, als so kleinere Independent-Filme fast, wurden oft von Miramax produziert. Viele Oscar, BAFTA und Golden Globe-Nominierungen und auch also ganz viele Oscars gewonnen haben, die mit den Filmen, die sie produziert haben. Der eine beiden Brüder, der Harvey Weinstein, wurde 2020 zu 23 Jahren Haft wegen sexueller Vergehen verurteilt. Das ist schon echt krass. Ich meine, da muss man schon ganz schön was gemacht haben. Finde ich ganz schön bitter. Also wenn es eigentlich eine Firma ist, die man gut findet, dann sich herausstellt, dass einer dort diese Macht, die er hatte, ausgenutzt hat im Umgang mit den Frauen um ihn herum. So, das war das. Das fand ich ganz interessant. Kurzer Ausflug zu Miramax. Der Film selbst hat so circa 20 Millionen gekostet, hat 150 Millionen eingespielt. Ja, hat sich auch wieder gelohnt für Miramax. Konnten sie ihre Schatullen füllen, um dann wieder andere Filme finanzieren zu können. Das Rating auf der IMDb ist immerhin bei 7,2 ist auch ganz gut auf jeden Fall. Ja, und wen es da, also ich möchte noch ein paar Leute erwähnen, die da bei dem Film mitgewirkt haben. Und zwar ganz an allererster Stelle Rachel Portman, die Komponistin. Die hat die Musik zum Film gemacht, wirklich eine ganz tolle Musik, finde ich. Im Übrigen die erste Frau überhaupt, die einen Oscar bekommen hat für die beste Filmmusik, 1996 für Emma. 1997 gewann Ann Dudley noch einen Oscar, allerdings für das beste Musical oder die beste Musicalmusik. Ann Dudley kennen vielleicht manche aus der Band The Art of Noise, eine britische Elektroband. Die hat zum Beispiel auch für The Full Monty zum Beispiel auch die Musik gemacht. Dann gab es noch mal eine Frau, die dann ein zweites Mal einen Oscar gewann, nämlich Hildur Gylfadóttir oder so. Ich kann leider auch kein Isländisch. War für die Fernsehserie Tschernobyl auch interessant. Und ja, ist schon spannend, dass es tatsächlich immer noch so wenige Frauen gibt, finde ich, die erfolgreich sind, also Oscar-technisch erfolgreich sind, wenn es darum geht, Musik zu komponieren. Ich weiß gar nicht, ob es so wenig Frauen gibt tatsächlich auch noch, oder...
Ist schon sehr männerdominiert, also zumindest das, was ich so wahrnehme. Aber vielleicht ist das auch, laufen die alle unterm Radar oder kommen gar nicht erst hoch, das weiß man nicht so recht.
Ja, genau. So Hans Zimmer oder John Williams und so sind so die ganz großen Namen. Sind natürlich bisher alles Männer, die man so kennt. Also und natürlich der Regisseur Lasse Hallström, Schwede, hat tatsächlich in den 70er Jahren zum Beispiel fast alle ABBA-Videos produziert, Regie geführt. Und zum Beispiel auch Wir Kinder aus Bullaby, die Verfilmung gemacht. Wer Johnny Depp-Fan ist, der hat vielleicht auch Gilbert Grape irgendwo in Iowa gesehen. Auch von ihm Regie geführt. Und Gottes Werk und Teufels Beitrag gibt es da auch noch. Und nach Schokolade gab es dann irgendwann noch Schiffsmeldungen. Das hat er auch gemacht, auch nach einem Buch, ja. Genau, von Ianni Prue. Ich weiß auch immer nicht genau, wie man die ausspricht, der sogar immerhin den Goldenen Bären bei der Berlinale mal bekommen hat. Dann gibt es noch der große Bluff, Lachsfischen im Jemen. So hat auch einige Oscar-Nominierungen eingeheimst dafür. Okay, dann haben wir hier noch den Kameramann Roger Pratt, ist ein Brite. Der hat bei vielen Monty Pythons-Filmen mitgemacht. Zum Beispiel auch dann noch bei Batman, König der Fischer, 12 Monkeys. Chocolat hat dann noch ein paar Harry Potter Filme gemacht, Toroja oder auch Tintenherz. Auch eine wichtige Rolle hat Andrew Moonshine, ich glaube tatsächlich so ausgesprochen, Moonshine gespielt, nämlich er hat den Cuts gemacht, ist auch der Mann von der Produzentin Leslie Hollerin. Von der hören wir nachher noch was. So, und dann haben wir noch Mike Roberts zum Beispiel, der hatte eine extra Widmung bekommen am Ende des Films, weil er bei den Dreharbeiten gestorben ist, war auch Kameramann beim Film.
Also nicht bei den Dreharbeiten, sondern während der Dreharbeiten.
Okay, ja, das ist richtig, genau. Ja. So im Schlaf verstorben.
Mit knapp über 60 oder so.
Ja, genau. Gut, und dann würde ich nochmal durch die Schauspieler durchgehen, weil ich finde, dass auch eine ganz tolle Gruppe von Schauspielern dort mitgespielt hat. Sehen wir zum Beispiel Carrie Ann Moss als Kanadierin, spielte die Tochter von der Armand, von der ich vorhin gesprochen habe, super bekannt als Trinity aus Matrix 1999, also auch nur ein Jahr vorher. Und danach hat sie aber zum Beispiel noch im Jahr 2000, noch im selben Jahr, noch Memento gespielt, im ersten großen Film von Christopher Nolan. Dann haben wir die Judi Dench, die Armand vorhin schon erwähnt. Die ist, denke ich, mit den James Bond-Filmen wahnsinnig berühmt geworden. Naja, und Johnny Depp, ich weiß gar nicht. Doch, da muss man nur eine Sache zu sagen. Der Mann ist mittlerweile fast 60, 1963 geboren. Ich bin echt immer noch ein bisschen schockiert. So ist das. Der hatte natürlich in irrsinnig vielen Filmen schon mitgespielt, die, glaube ich, die man vom Namen her vielleicht fast alle kennt. In Platoon, Edward mit den Scherenhänden, Arizona Dream, Benny und June, Gilbert Grape, Ed Wood, Dead Man, Sleepy Hollow, die neuen Forten. Naja, und nach Schokolade kamen dann Piraten der Karibik. Und tatsächlich, ich dachte, das wäre früher gewesen, aber auch dann erst Charlie und die Schokoladenfabrik. Übrigens auch, also finde ich ja wahnsinnig witzig, ne? Also in zwei Filmen mitgespielt, wo es um Schokolade geht und er hasst wohl Schokolade. muss man sich auch mal erstmal überlegen, sowas zu machen. Zur Zeit der Aufnahmen hat er in Frankreich gelebt. Die Aufnahmen sind allerdings in England gewesen, die er gemacht hat. Er hat da in Frankreich gelebt, weil er mit Vanessa Paradis in der Zeit zusammen war. Alfred Molina, der spielt den Comte, den Grafen, der hat in über 100 Filmen mitgespielt. Eine erst kleine Rolle übrigens bei Jäger des verlorenen Schatzes. Wer das mal da nochmal reinschauen will, in den ersten 10 Minuten, da stirbt er. Naja, gut, so ist das.
Und ein Redshirt sozusagen.
Genau, richtig. Ja, es gibt noch ganz, ganz viele andere Filme, also zum Beispiel auch Coffee and Cigarettes von Jim Jarmusch, da hat er auch mitgemacht. Ganz, ganz verrückter Film mit einer Irrsinnsbesetzung und in anderen Filmen auch. Spider-Man zum Beispiel hat er auch noch mitgemacht. Ja, Juliette Binoche kennen wir aus Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, Die Liebenden von Pont-Neuf oder Drei Farben, Rot, Weiß und Blau von Krzysztof Kieślowski. Dann gab es da noch Godzilla zum Beispiel nach Schokolade, hat sie auch mitgemacht und Ghost in the Shell. Das waren dann, glaube ich, nicht so die, also bei Godzilla vor allem jetzt nicht so die Charakterrolle, aber naja, ein bisschen Geld kann man ja auch mal verdienen nebenbei. Lena Olin hat auch noch mitgespielt, die Ehefrau von Lasse Hallström, dem Regisseur. Die kannte die Juliette, genau, kannte sie schon aus der unerträglichen Leichtigkeit des Seins und hatte auch schon mit Johnny Depp in den Neuen Pforten zusammen gespielt. Ja, so, das sind so ein bisschen die wichtigsten, aus meiner Sicht zumindest die wichtigsten Personen, die da mitgemacht haben. Janina, wie fandest du den Film?
Ich fand ihn super. Wir haben den vor Ewigkeiten mal geguckt und da fand ich ihn total toll und hätte gedacht, dass es ein europäischer Film ist. Und wenn man jetzt so mitkriegt, dass es ja eine amerikanische Produktion ist, kann man sich schon so ein paar Sachen besser zusammenreimen, sag ich mal. Auch so, da sind ja auch irgendwie mit Animationen und Tricks irgendwie, wie der Wind dargestellt wird oder sowas. Also das, glaube ich, oder diese hohen Kamerafahrten von oben oder Drohnen oder Hubschrauber, ich weiß nicht, wie sie es dann gemacht haben, wahrscheinlich mit dem Hubschrauber damals noch. Ne?
Drohnen gab es ja, glaube ich, noch nicht.
Ja, solche Sachen kann man sich dann so im Nachhinein zusammenreimen und ich fand ihn aber sehr schön und auch beim zweiten Mal fand ich eine gute Geschichte, ja, mit starken Frauenfreundschaften, die auch mal abseits von, wo es nicht nur um Männer geht oder um, keine Ahnung, ums Essen oder, ich weiß nicht, ja gut, ums Essen geht bei dem Film natürlich auch, aber da geht es eben auch um viele andere Dinge, so, und das fand ich schon gut, so, auch differenziert, also so die Darsteller sind jetzt nicht alle eindimensional, auch der Comte ist nicht eindimensional, der Superböse und niemand ist da irgendwie so ganz geradlinig, sage ich mal. Und das gefällt mir, glaube ich, immer ganz gut, wenn es so ein bisschen vielschichtiger ist.
Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja, wobei ich tatsächlich den Film selbst, ich meine, ja, bin ja jetzt ja kein, mache ja selber keine Filme, aber tatsächlich fand ich es teilweise ein bisschen platt. Nicht die Geschichte selbst, aber teilweise war es halt schon so plakativ, ist vielleicht richtiger, nicht platt, sondern plakativ. Also allein diese Lichtstimmung, also überall im Ort gab es eigentlich immer Nebel. Ne? Irgendwie, man hat so das Gefühl, überall wurde Nebel hingepumpt, irgendwie damit alles so ein bisschen grauer und verwaschener ist. Ja. Genau. Und also die Inszenierung, die Kamera, glaube ich, selbst war es auch irgendwie. Ich meine, man muss ja nicht immer irgendwelche lustigen Kameraeinstellungen finden, irgendwie die besonders ausgefallen. Das hätte zu dem Film auch, glaube ich, auch nicht gepasst, aber es war so ein bisschen, ich fand es so ein bisschen konservativ irgendwie. Aber vielleicht muss das ja auch so sein bei dem Film, ich weiß es nicht, kann sein. Das war jetzt aber nicht schlimm, das ist mir nur jetzt aufgefallen, als ich mich da mal ein bisschen intensiver mit auseinandergesetzt habe. Aber tatsächlich, wie gesagt, passt das irgendwie alles auch vielleicht ganz gut. Es ist auch alles sehr ruhig, finde ich. Ne? Auch also, sowohl vom Bild her als auch akustisch. Es ist alles sehr leise und sehr gedämpft, finde ich.
Ja, aber das soll ja auch die Stimmung sein. Also genau. Ich glaube, das ist ja das, was der Film da ausdrücken
möchte. Ja, genau, das glaube ich auch.
So, also.
Genau. Und ich habe so das Gefühl, dass überall so in den Mauerritzen noch der Krieg so ein bisschen schlummert, da so hervorquillt. Die Leute wirken, ich finde, Leute wirken alle irgendwie so gedämpft, so ruhig.
Und das ist ja eher die Katholische, also ich finde das eher diese katholische, bleierne, moralische Geschichte, die da irgendwie immer durchkommt, auch eben mit diesen Beichten und mit Fasten und mit Predigten und allem. Also das ist schon sehr, wie man sich anzieht und was man tut und sehr sozial kontrolliert. Also das ist schon eher eine dörfliche Geschichte als eine städtische. Also das ist ganz klar. Und das kommt da halt auch überall zum Vorschein. Also ich glaube eher, dass es so eine dörfliche Enge eher ist, als jetzt irgendwie die Kriegsgeschichte. Also hätte ich jetzt nicht da rein interpretiert.
Ja, interessant. Ja, kann ja auch sein. Ja, vielleicht ist es ja auch eine Summe aus beidem, das da eine Rolle spielt. Also ich fand es halt tatsächlich irgendwie ein bisschen beengend und ja, eben so, man hatte so das Gefühl, da hat irgendjemand versucht, einen Teufel auszutreiben oder so. Und zusammen dann mit so Nachkriegsdepressionen, so fand ich, wirkte das ein bisschen so. Was da die Ursache ist, weiß nicht, aber zumindest haben wir offenbar denselben Eindruck, was das angeht. Dass es eben tatsächlich nicht sehr, auch von der Stimmung her nicht sehr farbig war.
Aber das ist ja auch Sinn und Zweck dieser Geschichte, dass sie da so reinplatzt und das alles aufmischt und Farbe reinbringt.
Genau.
Also. Genau. Ich finde, bei dir klingt das gerade alles so negativ, aber das ist, glaube ich, schon ein Teil der Geschichte.
Nee, genau. Da wäre ich jetzt nämlich auch zugekommen, weil trotz alledem, auch obwohl diese Stimmung das im Ort so negativ oder so gedämpft scheint, ist es eigentlich ein lustiger Film. Also es ist ja durchaus, hat sehr viele komödiantische Anteile. Ne? Man muss oft schmunzeln, vielleicht nicht laut lachen, sind keine großen Schenkelklopfer dabei, aber es ist doch ein Film, der einem eigentlich eine ganz gute Laune macht, finde ich.
Ja.
Ich finde, also es gelingt da schon, den Ton richtig zu treffen für diese Geschichte. Was ich finde, was gut rauskommt, ist, dass es einen starken, guten und humanistischen Kern hat. Es gibt schon so einen Appell für Toleranz in dem Film, dass man, also das was ich da so rausziehen würde, dass es darum geht, dass es darum geht, eben andere Menschen zu tolerieren, auch wenn sie erstmal viel bunter aussehen oder anders aussehen oder sich anders verhalten. Das mochte ich dann auch an dem Film schon gerne. Und der Soundtrack, den fand ich auch richtig, richtig, tatsächlich wirklich sehr, sehr gut. Also es passte unglaublich gut und lenkt überhaupt nicht ab und wirkt einfach sehr organisch, fand ich. Fand
ja,
ich ganz toll.
Das ist eine schöne Untermalung so. Oder Begleitung. Ja.
Ich müsste mir den direkt mal anhören, weil ich habe den, glaube ich, so noch nie gehört. Müsste man sich einfach nur mal so anhören, kann man bestimmt auch irgendwo als CD sich anhören. Okay, ja, Nina, möchtest du noch ein bisschen was sagen zum Film?
Nee, ich glaube, du hast genug erzählt.
Hast du recht. Achso, ich habe noch nicht erwähnt, dass der Film 2012, zumindest die Version, die wir hier vorliegen haben, als Blu-ray 2012 rausgekommen ist. Und dann kommen wir nämlich tatsächlich dann mal dahin, nämlich zur Blu-ray selbst. Es gibt einen Audiokommentar. Und ein paar Bonus-Elemente, die man sich angucken konnte. Vielleicht können wir mal ganz kurz noch zwei, drei Worte zu den Bonus-Sachen verlieren.
Ein bisschen Interviewmaterial und Making-of so gemischt, ne? So.
Genau.
Ja, wobei die Interviews merkwürdig waren, da wurden die Fragen nicht gestellt, sondern vorher irgendwie Johnny Depp zu XYZ und was auch immer, so 6, 7 Stichworte und dann hört man ihn auf Fragen antworten, die man aber nicht hört. Also es war irgendwie ein bisschen. Und Juliette Binoche auch und aus mehreren Interviews so zusammengestellt. Also
ja, ich
ein bisschen, also die Interviews kamen so ein bisschen merkwürdig rüber, auch wenn die ganz, ganz nett waren. Also es war jetzt keine doofen Interviews, aber das war offensichtlich so Promotour in verschiedenen Orten vielleicht, wo die dann halt die Hauptdarsteller vor allem interviewt wurden. So.
Ja, würde ich auch sagen, also Standard-Bonus-Kost irgendwie. So, also hatte man sich jetzt nicht außergewöhnlich viel Mühe gegeben, fand ich auch. Aber tatsächlich fand ich es extrem ärgerlich, den Aufbau dieser Interviews. Also wenn du da am Anfang tatsächlich per Text irgendwie so, keine Ahnung, 5 bis 10 Fragen eingeblendet bekommst und dann die Antworten nacheinander geschnitten werden. Also ich wusste teilweise einfach überhaupt nicht, worauf antwortet er da jetzt gerade.
Ja, ja.
Also, so, wenn Johnny Depp dann mit Yes, you're right antwortet und man jetzt nicht weiß, okay, auf welche Frage bezieht er sich denn jetzt gerade, wenn man sich jetzt nicht, also ich kann mir jetzt nicht spontan mal eben irgendwie 5 bis 10 Fragen merken, die am Anfang mal für ein paar Sekunden eingeblendet wurden, habe ich irgendwie, also mir völlig, kann ich nie nachvollziehen, was da die Idee dabei war. In Form, warum man nicht den Sprecher da einfach mit drin gelassen hat,
oder
der die Fragen stellt.
Fragen zwischen reingeschnitten hat oder
ja,
irgendwie
ja,
so.
Ja, genau.
Ja, ja. Aber das Bonusmaterial, das Restliche war schon interessanter. Es war so ein bisschen Making-of und Interview mit verschiedenen Filmbeteiligten, sage ich mal. Ja.
Ja.
Und da fand ich es ganz, also da fand ich es noch mit am interessantesten, die unterschiedlichen Drehorte, dass sie halt in Frankreich vor allem in einem Ort gedreht haben, wo sie diesen Stadtkern oder Ortskern, dieser grau gepflasterte und gemauerte Ortskern irgendwie, der da die Hauptrolle mitspielt. Und dann haben sie noch 2 andere Drehorte in Frankreich gehabt, 1 oder 2. Und alles, was am Wasser gespielt hat, haben sie tatsächlich in England gemacht und die ganzen Innenaufnahmen waren auch in Großbritannien im Studio. Und Judi Dench war zum Beispiel nur in Großbritannien, die war gar nicht in Frankreich auch. Und die Außenaufnahmen, die eben in Frankreich sein sollten, waren dann irgendwo auf irgendeinem Landgut irgendwo in England. Das fand ich ganz lustig.
Ja, das ist immer die Magie des Films. Ne? Das ist ja so oft so, dass du tatsächlich aus 100 verschiedenen Orten dann ein Setting zusammengeschnitten bekommst. Und wenn es gut gemacht ist, siehst du das tatsächlich.
Ja.
Ich finde es schon toll. Wie gesagt, ich finde jetzt die Bonusmaterialien finde ich persönlich jetzt nicht so toll. Also man lernt ein bisschen was, aber so richtig gut fand ich es nicht. Aber du fandst es offensichtlich dann doch ganz gut, ne?
Naja, also es gibt deutlich bessere, sage ich mal, und umfangreichere, aber ich fand es schon so als Hintergrund zum Film, fand ich das schon ganz, ganz interessant.
Okay. Ja, dann willst du noch was zu den Bonussachen sagen, sonst kommen wir zum Audiokommentar.
Machen wir den Audiokommentar,
genau. Okay, dann kann ich da noch mal kurz ein paar Rahmendaten noch mal dazu bringen. Der Audiokommentar ist von Lasse Hallström selbst, also dem Regisseur. Leslie Holloran, Kit Golden und David Brown. Also auf der Blu-ray selbst steht nur Lasse Hallström drauf. Vermutlich, weil die Produzenten halt noch weniger Leute kennen als Lasse Hallström. Ja, trotzdem etwas irritierend. Man gewinnt den Eindruck, also es wird nirgendwo erklärt, aber man gewinnt den Eindruck, dass dort Lasse Hallström und Leslie Holloran offenbar irgendwo zusammensitzen und den Kommentar machen. Zu einem anderen Zeitpunkt, an einem anderen Ort, sitzen dann Kit Golden und David Brown zusammen und machen den Kommentar.
Was so ein bisschen irritierend ist, weil das halt so unkommentiert ist oder also gar nicht erklärt wird. Und die zum Teil auch die Namen des anderen sagen, also mal eben, ne? Also wenn es halt irgendwie um Produzenten oder um den Regisseur oder wie auch immer geht und man denkt, ja, die müssten ihn doch direkt ansprechen. Am Anfang denkt man das noch und bis andere und ich rausgefunden haben, dass das wahrscheinlich ist, dass da 2 und 2 Leute zusammensitzen und die irgendwie parallel den Film oder eben, ja, also separat den Film kommentieren und das dann zusammengeschnitten wurde. Das ist dann schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also dann hätten sie auch, ja, ich weiß nicht, für 2 hätte es wahrscheinlich nicht gereicht, aber so unerklärt ist es so ein bisschen komisch gewesen, dass man sich da so reingehört hat.
Genau. Ja, genau. Vielleicht hast du ja recht. Vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass Lasse Hallström und Leslie Holloran vielleicht zusammengesessen haben und kommentiert haben. Und dann hat man festgestellt, oh, die reden ja gar nicht genug und dann hat man nochmal 2 dazu genommen.
So, ja, ich weiß nicht, ob das der Grund war, aber es wirkte ein bisschen so, weil sie überschneiden sich ein bisschen thematisch manchmal, aber nicht immer und ja, weiß ich nicht. Also.
Genau, also vielleicht verliere ich noch ein paar Worte dann zu den Leuten, die jetzt also mitgemacht haben. Also Hallström hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Dann gibt es eben die Leslie Holloran, also alle 3 anderen erwähnten sind alle US-Amerikaner. Die Leslie Holloran ist eben auch Produzentin, die Frau von dem vorhin schon kurz erwähnten Andrew Moonshine. Die hat auch tatsächlich einige Filme zusammen mit Lasse Hallström gemacht, also die kennen sich ganz offensichtlich. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass sie leider oft ein bisschen leise und manchmal
nuschelig. Also von schwer, also für mich sehr schwer zu verstehen gewesen.
Ja. Genau. Genau, dann gibt es die Kit Golden. Die ist auch Produzentin, hat zum Beispiel bei Deep Impact mitgemacht. Und David Brown, auch ein Produzent, der hat zum Beispiel beim Weißen Hai mitgemacht, bei Miss Davy und ihr Chauffeur. Auch bei Deep Impact hat er ihn produziert, ist 2010 gestorben. Das heißt also, die Kommentare müssen auf jeden Fall vorher stattgefunden haben.
Offensichtlich.
Möchtest du anfangen oder soll ich was machen?
Ich kann gerne anfangen. Ich habe gar nicht so viel, weil ich fand den tatsächlich ein bisschen enttäuschend und eben am Anfang auch sehr verwirrend. Also man musste sich immer so ein bisschen reinhören, wer jetzt was sagt und worauf irgendwie jemand was sagt. Und eben manchmal war das wie so parallel zu bestimmten Punkten. Was Ähnliches natürlich, wenn man sich den Film anguckt und dann einem dazu was einfällt, dann kann das natürlich durchaus sein, dass da die beiden Teams ähnliche Sachen sagen. Aber es ist halt so ein bisschen schade gewesen. Und leider fand ich, hat Lasse Hallström ganz wenig oder fast gar nichts zu Regie oder zum Filmemachen selber. Also irgendwie kam wenig bei mir an insgesamt. So ein bisschen hat man schon erfahren, aber so ein bisschen, dass der Wind zum Beispiel wie ein eigener Charakter in diesem Film sein sollte und auch entsprechend inszeniert wurde. Und das, wenn man das so hört, dann fällt einem das so im Nachhinein auch noch mal deutlicher auf, was er damit meint. Oder eben auch dieser Ort mit dem Nebel und so, also da haben sie schon so auf die Location sind sie eingegangen oder eben auf diesen Wind und dass manche Sachen schwierig waren oder dass manche Sachen auch beim Drehen schwierig waren, wegen Wetter oder wegen sonstigen Dingen, aber man erfährt relativ wenig im Vergleich zu anderen Kommentaren, finde ich, trotzdem so. Und was mir bei ihm besonders aufgefallen ist und bei Entschuldigung, wie heißt sie, mit der er zusammen?
Leslie Holloran.
Leslie. Sie hat dann öfter mal gesagt, ach ja, hier waren wir uns doch uneinig oder da haben wir doch viel drüber gestritten. Und da hätte man eigentlich gedacht, ja, dann sag doch mal was so dazu, ne? Und da wurde aber nie inhaltlich, sondern es wurde immer so, hier haben wir, ja, das war jetzt, ja, da haben wir uns ja so entschieden und da so. Also man hat schon das Gefühl gehabt, dass sie als Produzentin oder das Produzententeam und der Regisseur sich da schon auch zum Teil nicht einig waren oder eben wie der Film sein soll oder wie was erzählt werden sollte oder wie wichtig was ist, vielleicht da nochmal irgendwie drum gerungen haben, bis dann so das endgültige Feststand, aber man hat leider so wenig drüber erfahren, worum es dann genau ging. Das fand ich ein bisschen schade. Und was Lasse öfter mal gesagt hat, ja, dass er sich Sorgen um seine Figuren quasi gemacht hat, wie die Figuren wahrgenommen werden und ob irgendwas zu stark war oder zu komödienhaft und dann die Rolle oder diese Person quasi irgendwie so ein bisschen in ein schlechtes Licht oder irgendwie falsch dargestellt hat. Also darüber hat er so ein bisschen erzählt. Und so ein ganz bisschen so über seine Technik, wie er mit den Schauspielern umgegangen ist, dass er immer so den ersten Take so als Aufwärmphase und dann macht man eben noch ein oder zwei und dann lässt das quasi durchlaufen. Also das ist schon was anderes als andere das machen, denke ich, die dann einfach sagen, so, jetzt geh nochmal zurück auf Anfang und mach's nochmal und wir lassen es einfach weiterlaufen und andere machen dann Cut und machen irgendwie ganz andere Dinge oder besprechen nochmal was anderes oder eben manche sagen dann so, und das war's, das war gut und nee, du kriegst nicht nochmal eine Chance. Und da hatte ich schon so das Gefühl, dass er so ein bisschen so mehr improvisieren lässt oder mehr laufen lässt für die Schauspieler, dass die quasi in der Szene bleiben dürfen und einfach nochmal und nochmal das machen.
Und ich glaube, er brauchte auch nicht allzu viele Takes meistens. Ne? Ich glaube, das war auch so.
2, 3 so, ja. Ne? Meistens. Also aber er hatte gemeint, das wäre vor allem bei Juliette Binoche so gewesen, hatte ich so in Erinnerung, aber vielleicht auch bei anderen. Und dass sich Juliette, das ist aber auch ein Teil dieser extra Information, dass sie sich irgendwie bei einer Schokolaterie tatsächlich da quasi ein bisschen in die Leere gegangen ist und irgendwo mitgemacht hat. Das fand ich ganz toll, dass sie sich sozusagen auf die Rolle und auf ihre Tätigkeit tatsächlich auf das Handwerkliche vorbereitet hat. Das fand ich ganz schön.
Ich finde, man sieht auch, dass sich das gelohnt hat, weil es wirkt auch gut, was sie dann macht. Es wirkt auch, finde ich, auch toll. Sie wirkt auch schön. Also das sind so elegante Bewegungen, wenn der Kakao verstrichen wird und so. Also es hat auch was, so ein bisschen was Poetisches, finde ich, wenn da die Schokolade gemacht wird. Finde ich auch ganz, finde ich eigentlich ganz schön. Genau. Du hast schon tolle viele Sachen erzählt. Kann so ein paar Punkte noch ergänzen eigentlich. Also mir ging es zum Beispiel so, dass ich tatsächlich Schwierigkeiten hatte, die zu unterscheiden. Also ich wusste sich jetzt immer nicht genau, wer redet jetzt. Auch wenn die sicherlich jetzt nicht so ganz so ähnlich klangen, aber trotzdem hatte ich Schwierigkeiten, die Männer und auch die Frauen auseinanderzuhalten.
Bei den Frauen mehr, ja, als bei den Männern.
Und also deshalb bin ich jetzt auch nicht ganz sicher, wem ich jetzt was in den Mund legen muss. Aber wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann war dieser Produzent, der David Brown, war zum Beispiel jemand, der dann ihm sagte, er braucht keine Car Crashes und Explosionen, sondern für ihn sind Stories und Charaktere wichtig. Das hatte er, glaube ich, gesagt. Das fand ich schon auch interessant, dass du dir als Produzent offensichtlich dann auch, wenn du es kannst, dir deine Stoffe so aussuchst, dass du sie so produzieren kannst, wie du es auch gerne möchtest vielleicht. Das fand ich ganz interessant. Übrigens auch, er selbst ist mit seiner Produktionsfirma, ich überlege gerade, ob er, also er hat eine eigene Firma, ich überlege gerade, ob sie auch erwähnt wird vom Namen her. Ich glaube ja, im Abspann wird sie, glaube ich, auch noch erwähnt.
Dann, ja, da hatte ich auch den Eindruck, dass er da, also dass die aber alle auch hinter diesem Film standen und das schon mit Liebe und Herzblut quasi gemacht haben und den schon insgesamt auch gut fanden. So.
Ja.
Also ich finde, das kam schon raus, so, genau. Dass sie alle daran Freude hatten und das auch relativ schnell innerhalb von einem Jahr oder so haben die den fertig gekriegt, auch also relativ knackig produziert. So.
Genau, ich glaube, der Dreh, ich habe es mir, glaube ich, auch irgendwo notiert, finde ich jetzt aber nicht auf die Stelle. Also er fand tatsächlich, glaube ich, von Mai bis August oder sowas statt in Frankreich. Und dann war das auch schon fertig abgedreht, mehr oder weniger.
Naja gut, dann mussten sie noch nach England.
Ja, genau. Wo ich ein bisschen verblüfft war, aber klar, ich meine, es war immerhin auch schon das Jahr 2000, also Computertricks waren jetzt auch nichts Neues mehr, also CGI-Elemente. Aber dass tatsächlich doch einiges auch digital hinzugefügt wurde. Zum Beispiel der Fluss, der da um den Ort herumfließt, den haben sie irgendwie wohl hinzugefügt in einigen Szenen und auch
bei
irgendwie
den Luftaufnahmen vor allem.
Ja. Und auch ein Boot auf dem Fluss irgendwie wurde wohl hinzugefügt. Das war gar nicht da. Und dann ist es natürlich so, dass der Film ja nun mal im Jahr 2000 gedreht wurde. Und da gab es dann natürlich auch eigentlich ganz schön viele Telefondrähte, die hat man dann wegretuschiert wohl auch. Solche Sachen, die passen da natürlich nicht rein. Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, warum dieser Film ja doch ziemlich teuer ist. Also ich finde jetzt 20 Millionen Dollar jetzt nicht gerade wenig. Das hat mich eigentlich verblüfft für den Film, weil das ist ja alles, also fast alles an Originalschauplätzen gedreht und so. Aber so kommt das dann vielleicht auch zusammen, dass man da 20 Millionen zahlen muss.
Ja, und sie haben schon eine recht hochkarätige Crew. Also die waren ja eigentlich alle unbekannt so.
Ja, kann natürlich sein, dass ein Großteil für die Schauspieler draufging. Ja,
wissen wir nicht. Ne? Aber eine Judi Dench hat damals bestimmt auch schon ganz gut verdient. So. Ja. Und Johnny Depp wahrscheinlich auch.
Das ist ja schon gesagt, also die Innenaufnahmen vor allem haben sie in den Shepperton Studios gemacht in London. Und was ich auch interessant fand, war, dass er sich die Schokolade, haben sie, also ursprünglich haben sie echte Schokolade gehabt beim Dreh, aber dann haben sie festgestellt, dass es unter den heißen Scheinwerfern schmilzt. Und dann haben sie dann irgendwann die Schokolade aus Plastik gemacht, damit die nicht schmilzt. Das wäre jetzt vielleicht auch anders, würde mich mal interessieren. Damals wurden ja noch.
Mit anderen Licht.
Genau. Jetzt hast du ja LED-Scheinwerfer
die
auch.
Die nicht Wärme abgeben, so viel, ja.
Genau. Ob das dann jetzt anders wäre, würde mich auch mal interessieren. Könnte durchaus sein. Was ich noch so ein paar Elemente, die ich auch noch spannend fand, als ja was erzählt wurde, ist, dass sie einen Akzenttrainer hatten. Und dass alle.
Für alle.
Ja, für alle, dass alle so, also auch Juliette Binoche und alle anderen einen leichten französischen Akzent sich antrainieren sollten. Was ich auch ein bisschen albern finde eigentlich, aber.
Gut. Ja, gut, wenn halt das amerikanische Publikum im Blick ist, dann müssen halt alle einen leichten, also es sollte so einen europäischen Touch haben, aber nicht zu sehr, ne? Und aber auch nicht ganz ohne so. Ja. Und dann mussten sich manche französischen Schauspielerinnen ihren stärkeren französischen Akzent wegtrainieren und die anderen eben andersrum. Ja, fand ich auch ganz lustig.
Ja. Dann gibt es ja diesen Priester, der der tanzt, also singt ein Elvis-Lied und tanzt dazu auch. Und das war auch interessant. Ich glaube,
kostet extra.
Genau. Ich glaube, das waren das Produzentenpaar, der David Brown und die Kid Golden erzählten dann, dass sogar die Elvis-Moves extra bezahlt werden. Moves mussten,
also wenn du
die
den
dort
Hüftschwung machst, dann musst du extra zahlen.
Ein bisschen schräg.
Absurd.
Ja, finde ich auch. Aber so wird aus allem Geld gemacht. Verrückt. Ja. Also generell finde ich, also wenn ich das so richtig wahrgenommen habe, war es halt so, dass Hallström und Holleran eher so über künstlerische Elemente und künstlerische Entscheidungen geredet haben und tatsächlich Brown und Golden eher so über Produktionsdetails, also über die Kosten und Location Scouting und so, kann man, glaube ich, ein bisschen so zusammenfassen, dass das so lief. Und der Hallström hat ein Hohelied auf die Judi Dench angestimmt, dass die so toll irgendwie war und irgendwie so schnell, dass eigentlich immer alles abgedreht war. Ich habe es mir gerade, ich sehe es gerade in meinen Notizen wohl, dass sie halt selten mehr als 2 Takes gebraucht hat und dann das im Kasten war. Weil die
und was sie auch erzählt haben, ist, dass die anderen Schauspieler immer einen Grund gefunden haben, wenn mit ihr gedreht wurde, dass sie auch da sind, weil das wie so eine Masterclass ist, bei ihr zuzuschauen. So, ne? Also das ist wie so ein kostenloser Kurs in der hohen Kunst des Schauspiels.
Genau.
Ja. Die spielt auch toll, aber lustigerweise habe ich sie damals nicht so wahrgenommen. Ja.
Mhm. Ja, ich auch nicht. Ja. Also ich glaube schon, das hat natürlich auch mit unserem Alter damals zu tun gehabt. Also uns waren sicherlich die jungen Charaktere auch einfach deutlich näher.
Ja.
Ich glaube, dass das auch eine Rolle gespielt hat. Noch interessant fand ich auch die Sachen, die über Robert Nelson Jacobs erzählt wurden, dem Drehbuchautoren, der das Buch adaptiert hat und da also auch einige Elemente hinzu erfunden und geändert hat. Also zum Beispiel gibt es so eine Hintergrundgeschichte von Vians Familie, die es in dem Buch nicht gibt. Und im Buch selbst ist der Antagonist eben eigentlich ein Priester und nicht der Graf. Und dass dort was du ja auch schon erzählt hast, diese kirchliche Hintergrundgeschichte sozusagen, dass die noch deutlich mehr dort in dem Buch zum Tragen gekommen ist und man das in dem Film abschwächen wollte, weil man es einfach zumindest den Aussagen nach zu plakativ fand oder zu, ja, zu
einseitig.
Einfach. Ja. Genau.
Ja. Und das Nette ist ja dann, dass dadurch der Pfarrer weniger strikt ist als der Comte in seiner Moral. Ne? Also so ein junger Pfarrer, der dann, als der Comte sein Schokoladenbesäufnis, sage ich mal, hatte, hatte die Predigt nicht fertig geschrieben und er darf dann endlich mal seine eigene Predigt machen und möchte dann lieber über das reden, was Jesus menschlich gemacht hat und dass er andere Menschen angenommen hat, statt über die schlimmen Sünden und Verführung in Gestalt des weiblichen Teufels, der Schokolade verkauft irgendwie. Also das fand ich ganz nett. Dadurch hat der Priester eine wesentlich nettere Figur abgegeben.
Ja, das stimmt. Ja.
Wesentlich moderner als der Kong.
Ich hatte mir hier aufgeschrieben, aber mit einem Fragezeichen, hast du das in Erinnerung, diese Geschichte mit dem Wind? Ich glaube, das ist auch eine dieser Elemente, die sie sich für den Film dazu geschrieben haben, oder? Oder gab es die auch im Buch? Also ich hatte das so verstanden, bin mir aber nicht ganz sicher.
Nicht so mitgeschnitten, nur dass sie es eben als eigenen Charakter haben wollten.
Achso, und dann gibt es ja, hat man ja vorhin schon erzählt, dann gab es ja dieses Festessen, das auch noch ein schönes Element, Audiokommentaren, dass das wohl letztlich bei Regen stattgefunden hat. Sie hatten wohl einen Dauerregen da zu dem Zeitpunkt, als sie es drehen wollten, mussten dann quasi immer den Drehort immer wieder sauber machen bzw. trocken machen und hatten da dann so ein, also das war wohl ziemlich, mussten sie wohl ziemlich kämpfen und da es eben total bewölkt war, mussten sie eben dieses sonnige Element, also diesen sonnigen Eindruck, den man von der Szene hat, den mussten sie dann eben tatsächlich mit künstlichem Licht darstellen, weil das sonst nicht funktioniert hätte.
Sie haben halt draußen eine Feier. Also das Essen fand halt draußen statt im Garten. Und da waren sie in England wohl ein bisschen, haben sie das englische Wetter mitgenommen.
Es lebe das Klischee.
Ja.
Die Tanzszene von Gilles Binoche und Depp hat mich jetzt etwas überrascht, weil ich fand es jetzt nicht so exaltiert, aber da haben sie auch mit dem Choreografen geübt.
Ja, das fand ich auch interessant.
Offensichtlich können beide nicht besonders gut tanzen.
Naja, vielleicht sollte eben auch eine bestimmte Stimmung rüberkommen.
Kann natürlich sein. Ja. Vielleicht sollte es irgendwas Zeitgenössisches auch sein, also dass es vielleicht irgendwie vom Tanzstil in die Zeit besser passt oder so.
Weiß ich kann natürlich auch nicht, sein.
Ja, das war nur so eine kleine Seitengeschichte, Nebengeschichte, die ich auch ganz nett fand.
Ja, und was Sie dazu gesagt haben, dass in dem Fall Johnny Depp, was ich auch ganz spannend fand, das erste Mal auf der Leinwand wohl selbst Gitarre gespielt hat. Also er spielt eben auch Gitarre und als Ruh und dass das wohl das erste Mal war und dass er wohl auch sehr nett zur Crew war. Das fand ich auch. Und dass er so mal quasi noch eine, in Anführungszeichen, normalere Figur und Männerrolle sozusagen in diesem Film hat als sonst. Und dass er das auch sehr gut gemacht hat. So, das fanden die, dass er da recht entspannt rüberkommt, sag ich mal.
Ja. Okay, das ist ja schon so ein bisschen durchgeklungen bei dir. Also wenn du jetzt ein Fazit zum Kommentar machen müsstest, also wie wäre der?
Wenn man möchte, kann man ihn sich anhören. Aber ja, also man sollte keine so hohen Erwartungen dran haben, sage ich mal. Und dann kann man sich das schon mal anhören, wenn man möchte und Zeit hat. Aber wenn man den Film eher so genießen möchte, dann reicht auch der Film selber fast. Oder eben ein bisschen drumrum über dieses extra Material. Also ich fand, jetzt hat man das leider eben nicht so viel mehr mitgekriegt über den Kommentar.
Ja, ja, ich würde auch sagen, es war jetzt kein herausragend interessanter Kommentar. Ich fand ihn aber schon auch ganz gut. Es wurden schon noch einige Informationen rübergebracht, die ich zumindest vorher nicht so mitbekommen hatte. Ich hab da immer so eine siebenstufige Skala und bei mir ist es immerhin dann noch bei gut. Also würde ich es schon nennen. Es ist gut gewesen, der Kommentar. Jetzt aber nicht besonders unterhaltsam oder besonders aufregend oder besonders interessant. Da würde ich mich anschließen. Aber ich finde schon, dass es sich lohnt, den also anzuhören. Also man muss sich nur ein bisschen konzentrieren. Leider gibt es auch hier wieder keine Untertitel. Was ja, ein bisschen schade ist.
Das hätte eben dem Verständnis, zumindest wenn man nicht englischsprachig native ist, dann hätte das dem Verständnis doch gut getan, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall.
Und auch der Zuordnung der Sprechenden. Ja. Aber also wie gesagt, ich fand es eher ein bisschen ermüdend als, also es gibt andere Kommentare, da freut man sich richtig, was man alles so mitkriegt oder findet die Leute spannend, die es erzählen. Und ich finde, das war bei beiden nicht so, ja, das war so, aha, nett, ja, interessant, aber halt jetzt irgendwie nicht so spannend und nicht so gut gemacht wie andere.
Ja, ich könnte mir vorstellen, es wäre vielleicht auch nochmal doppelt interessant gewesen, wenn die vier tatsächlich zusammengesessen hätten.
Ja, vielleicht hat das es auch noch so mal ausgebremst, weil eben kein Dialog in dem Sinn oder selten so ein Dialog war.
Ja, dass man sich austauschen kann und ich meine, wie du vorhin schon sagtest, es wäre doch wahnsinnig interessant gewesen, genau diese Differenzen, künstlerischen Differenzen mal zu beschreiben. Warum hat man da unterschiedliche Meinungen? Worüber überhaupt? Was hätte man anders machen können? Also hätte mich total interessiert. Gerade an solchen Punkten kann man oft, finde ich, wahnsinnig viel lernen.
Und was wäre denn die Alternative gewesen zu den Szenen, ja, wo die so ein bisschen in Frage standen oder wo die Art in Frage stand? Ne? Also ja, aber darüber erfährt man dann relativ wenig, nur dass es in dem Punkt irgendwie zwiespältig war. Und was ich noch interessant fand, dass es anscheinend mindestens zwei Testvorführungen gegeben hat.
Habe ich total verpasst.
Ich glaube, das ist so typisch amerikanisch. Ne?
Also, ja, das auf jeden Fall.
Das hätte ich
ja,
jetzt bei dem Film gar nicht so erwartet. Aber irgendwie haben sie doch, Lasse Heistrun ist doch dann noch erzählt, dass sie da irgendwie noch was eingefügt haben beziehungsweise drin gelassen haben. Armand stirbt also nach dem Fest, die ist nämlich stark zuckerkrank und stirbt und der Enkel findet sie und geht zu seiner Mutter und da gab es eben einen starken Konflikt zwischen Armand und der Tochter und da haben sie eine Szene von Mutter und Sohn irgendwie eingefügt, um was zu erklären, um
da ging es letztendlich darum, dass die Tochter von Armand, dass sie zum Schluss letztlich dann mitmacht bei der Schokoladenproduktion und eigentlich immer dagegen war. Und das sollte dann diese Szene, die sie dann drin gelassen haben, die sollte das dann plausibel machen, dass sie sich da geändert hat. Also ich fand das nicht so überzeugend tatsächlich. An der Stelle hatte ich mir ja auch notiert. Das ist einer der Punkte, wo ich tatsächlich so für mich trotzdem so ein Fragezeichen hatte.
Naja, aber vielleicht wäre es noch komischer gewesen, wenn sie dann, man sieht sie quasi in Opposition, dann sieht man sie, dass sie quasi den anderen hinterher spioniert und dann sieht man sie bei der Beerdigung und dann sieht man sie plötzlich als Freundin da mitmachen. Wahrscheinlich wäre das dann noch komischer gewesen, dass sie da überhaupt in Erwägung zieht, da mitzumachen.
Ja, das kann sein, ja. Stimmt.
Ja, vielleicht ne, solche Sachen, da kriegt man halt einen ganz kleinen Einblick, aber also ich finde ihn nicht so gut, muss ich sagen.
Den Film selbst, hat es ja vorhin schon gesagt, den findest du aber immer noch interessant.
Ne? Ja, also ich finde ihn auch toll und Juliette Binoche spielt super und Judi Dench spielt super. Also wie gesagt, jetzt so beim zweiten, dritten Mal gucken, sind eben so die Figuren tatsächlich getreten so in den Vordergrund immer. Ne? Also wenn man beim ersten Mal guckt, dann versucht man der Geschichte zu folgen und kriegt halt auch viele Sachen nicht mit. Und beim zweiten, dritten Mal gucken, hat man dann schon irgendwie noch einen anderen Blick und kriegt mehr so mit.
Also ein bisschen die Parallele zu einem anderen Film, den wir schon besprochen haben, Knives Out, der auch, finde ich, ganz viel durch seine Figuren, durch seine Schauspieler getragen wird. Mhm. Also auch so ein bisschen also ein Ensemble-Cast, der auch wirklich also toll ist, einfach durch die Schauspieler selbst, die das super machen.
Und die Geschichte finde ich nach wie vor auch interessant und interessant gemacht und schön gemacht. Und eben so die Außenseiterin, die was ganz anderes repräsentiert und aber auch eben das Leben verändert, und zwar in beide Richtungen. Ne? Also sie verändert oder sie ändert sich ja quasi auch dadurch, dass sie dort ist und mit den anderen sich befreundet. So. Und das finde ich schon ganz schön. Also ist auch eine Geschichte über Freundschaften. Ja. Und am Schluss sieht man noch ein süßes Wallaby.
Ja, Janina, was meinst du? Gibt es noch was zu sagen? Haben wir noch was?
Nö, selber gucken.
Lohnt sich auf jeden Fall, oder?
Kommentare immer gerne gesehen, gehört.
Genau. Auf unserer Webseite könnt ihr das wie immer hinterlassen, wenn ihr Meinungen zum Film habt oder zum Podcast oder zum Audiokommentar im Film, könnt ihr gerne was schreiben. Wir sind immer neugierig darauf, was andere Leute so sagen über das, was wir so hier besprechen. Ja, dann würde ich sagen, wir trinken hier noch ein Gläschen Wein.
Wir dürfen dann endlich Schokolade essen.
Genau. Eine 55-prozentige Zartbitterschokolade haben wir, glaube ich, noch hier liegen.
Ist das noch schon zartbitter? Weiß ich nicht genau.
Deshalb werden wir euch jetzt alleine lassen und sagen, wie immer,
schön dass wir drüber geredet haben.
Macht's gut. Tschüss.
Das war Drüber quatschen, der Audiokommentar-Podcast.